Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Mal im Ernst, wer von euch sorgt schon jetzt fürs Alter vor? Jetzt, wo ihr noch 20 seid oder 30, noch in der Ausbildung vielleicht oder im Studium? Das fragt euch Hans-Jürgen Bartsch vom Hörsaal. In den vergangenen 5-6 Jahren sei das Bewusstsein für die Altersvorsorge in der jungen Generation sichtlich gestiegen, hören wir in unseren Vorlesungen an diesem Wochenende aus wissenschaftlichem Munde.
Habe ich genug Geld für mein Leben im Alter?
Am Schluss erfahren wir dann nicht unmittelbar, ob die Rente mit 63 oder mit 67 eigentlich die gerechtere Variante ist.
Da habe ich mir noch nicht so wirklich viele Gedanken drüber gemacht.
In Wirklichkeit ist Altersvorsorge ein sehr komplexes, vielschichtiges Phänomen. Da geht es um Geld, um Fitness und um Gesundheit. Das haben auch schon die Jüngeren mitbekommen, dass man sich da rechtzeitig drum kümmern muss. Das machen die relativ intensiv.
Ist es gerecht, einem Menschen, der fast planmäßig durch Nikotin und Alkohol, Gebrauch, sagen wir Missbrauch, durch Übergewicht seine Arbeits- und Leistungsfähigkeit herabsetzt oder gar zerstört, durch diejenigen alimentieren zu lassen, die gesundheitsbewusst leben und ihre Leistungsfähigkeit bis ins höhere Alter erhalten?
Bis dahin wird das Rentenalter so weit angehoben, dass man uns nur noch mit den Füßen voran aus dem Büro rausträgt.
Der Mensch durchläuft typischerweise verschiedene Phasen seiner Leistungskraft, von der absoluten Abhängigkeit des Neugeborenen bis zur Pflegebedürftigkeit des Schwerkranken oder der im hohen Alter gebrechlich.
Die Rente ist sicher.
Ich möchte euch nicht zur Last fallen.
Wir wollten die Probe aufs Exempel machen, haben die D-Radio-Wissen-Reporterin Susanne Grüter losgeschickt. Sie sollte sich umhören. Denkt ihr überhaupt an die Altersabsicherung? Oder denkt ihr dran und habt kein Geld dafür? Oder verzichtet ihr auf Smartphone, um im Alter genug zu haben? Oder glaubt ihr erst gar nicht an die Sicherungssysteme? Hier könnt ihr hören, was ihr geantwortet habt.
Riester Rürup.
Das ist ein seltenes Gesprächsthema.
Sagen tut mir das was, aber wirklich jetzt bei einem der privaten Rentenvorsorgen bin ich nicht.
Ich habe letztens, da ich mit meiner Freundin jetzt bald zusammenziehe, einen Termin mit der Versicherung. Und die haben mir jetzt ein paar Worte gesagt wie Rürup und Riester, aber jetzt wirklich beschäftigt damit habe ich mich nicht.
Da habe ich mir noch nicht so wirklich viele Gedanken drüber gemacht. Ich habe einen Bausparvertrag, aber mehr auch nicht.
Die Jungdachdecker Michael, 26, und Pascal, 20 Jahre alt, lösen morsche Holzlatten von einem Hausdach, das neu gedeckt wird. Die Firma Deggen in Bonn beschäftigt rund 30 Mitarbeiter, viele von ihnen Gesellen und Auszubildende. Das Interesse am Thema Altersvorsorge hält sich bei den Junioren in Grenzen. Kollege Sven, 29, ist eher die Ausnahme.
Prinzipiell beschäftige ich mich damit schon. Ich habe auch privat eine Altersvorsorge. Aber jetzt keine Riester-Rente. Ich habe einen kleinen Betrag angefangen einzuzahlen und das steigert sich alle 2 Jahre. Ein bisschen, einen gewissen Betrag, und am Ende ist dann etwas im Topf drin, was vielleicht dazukommt.
Zusatzleistungen seines Arbeitgebers nimmt Sven zurzeit nicht in Anspruch. Markus Hart, der die Gesellen ausbildet, will seinen Schützlingen das Thema ans Herz legen.
Die Eltern, die Betriebe müssen alle so ein bisschen darauf hinweisen, damit die Jungs das oder die Mädels das halt mitkriegen. Wir haben ja so eine Betriebsrente oder Betriebsaltersversorgung, wo wir dann einzahlen und der Betrieb einzahlt. Und das ist ja schon mal der Anfang. Das ist eine gute Sache, doch. Und mit jedem Euro, den man irgendwo zusammenbekommt, hat man ja nach einem Alter nachher mehr.
Aber betriebliche, gesetzliche und private Altersvorsorge clever miteinander zu kombinieren, ist schwierig. Wer nicht zu Omas Sparstrumpf greifen will, sollte einen Profi einschalten und sich vom Wust der Angebote nicht abschrecken lassen. Der Bonner Versicherungsfachwirt Michael Tollmann.
Gerade für junge Leute gibt es enorme Möglichkeiten, auch staatliche Zulagen in Sparprodukte. Das sind enorme Rendite-Turbos. Man sollte sich da qualitativ hochwertig beraten lassen und dann Entscheidungen treffen.
Viele sehen allerdings für sich keine Chance, privat vorzusorgen. Nathalie, Mitte 30 zum Beispiel. Nach abgeschlossenem Studium hat sie noch keine feste Stelle gefunden.
Jeden Versicherungsvertreter, der mir irgendwie fragt, haben Sie denn schon für Alter vorgesorgt, muss ich auslachen, weil ich habe einfach nichts, was ich zurücklegen kann. Also da muss man sich halt überlegen, bezahlt man jetzt gerade die Miete oder legt man was zurück? Und so sieht's halt aus.
Versicherungsexperte Michael Tollmann wirft ein.
Es ist mit Sicherheit nicht einfach, Andererseits stelle ich fest, dass all die Leute, die es angeblich nicht können, natürlich einen Handyvertrag haben, natürlich ausgehen, was auch absolut berechtigt ist. Nur man muss sich natürlich auch seine Ausgaben einteilen und dazu gehört eigentlich zwingend auch ein Aufbau von eigenem Vermögen. Es sei denn, ich gehe sehenden Auges in die Altersarmut. Insofern empfehle ich, mit kleinen Summen anfangen und das dann aber auch durchhalten.
Wenn man regelmäßigen gleichen Verdienst hat, dann ist das vielleicht sinnvoll, aber je nachdem, welches Modell man gerade gezwungen ist zu leben, also was die Arbeitsbeschäftigung angeht, dann kommt das halt einfach nicht in Frage. Also das wird nicht funktionieren. Das ist einfach viel zu starr geregelt, außer man legt es auf sein Sparbuch, was, wie wir alle wissen, heutzutage auch nichts mehr bringt.
Schluss aus Ende Sense. Die Arbeit ist vorbei.
Wie Nathalie rätselt auch Sophia, die noch studiert und nebenher arbeitet, wie sie privat vorsorgen soll.
Wenn ich überlege, dass Lebensversicherungen früher mal als eine der sichersten Anlageformen irgendwie überhaupt gegolten haben und jetzt höre ich irgendwie, ja, das wird jetzt gar nicht mehr ausbezahlt, man wird ja gar nicht richtig informiert, als Laie sozusagen, und das Kauderwelsch, was mein Bankfuzzi von sich gibt, verstehe ich auch nur so zur Hälfte, da ist die Resignation ziemlich groß.
Auch bei Christian und Birgit. Beide arbeiten in der Medienbranche. Beide sind tief verunsichert, ob sie ihr Geld fürs Alter noch sicher anlegen können.
Man müsste eigentlich in Immobilien investieren wahrscheinlich, um irgendwann noch was Vernünftiges zu haben. Aber dafür braucht man auch erstmal das nötige Kleingeld. Im Moment sieht es wirklich nicht toll aus. Ich bin jetzt 25 und wenn es dann mal soweit ist, stehe ich wahrscheinlich doof da.
Ich habe so ein Tagegeldkonto, wo ich irgendwie 0, irgendwas Zinsen kriege. Und die Leute sagen, besser Geld ausgeben, als in irgendeiner Form was anlegen. Das macht das mit Sicherheit sehr schwierig für mich und meine Generation, weil es kann ja alles passieren. Und da muss nur der Euro auseinanderfliegen und dann stehen wir wieder vor ganz anderen Vorzeichen. Ne?
Es gilt auch der Satz, so mitschreiben, die Rente ist sicher.
Norbert Blüms Ausspruch, längst Legende. Die Rente mit 67, nach Meinung mancher Experten, ein Wunschtraum. Auch Nathalie rechnet mit dem Schlimmsten.
Bin mal gespannt. Bis dahin wird das Rentenalter so weit angehoben, dass man uns nur noch mit den Füßen voran aus dem Büro rausträgt.
Wenn ich mal Rentner bin, wenn ich mal Rentner bin.
Große Teile der jungen Generation erwarten für ihre Altersvorsorge nichts Gutes oder sie ignorieren das Thema. Der Rat des Versicherungsexperten wirkt ernüchternd.
Wenn man das mal sich auf der Zunge zergehen lässt, ich arbeite mein Leben lang, kriege 40-45% dessen, was ich bisher hatte, dann zeigt sich eindeutig, dass ich privat etwas tun muss. Und ich empfehle eindeutig, wenn man den Verantwortlichen für seine eigene Altersvorsorge sucht, sollte man morgens beim Waschen, Rasieren, Zähne putzen, mal in den Spiegel schauen.
Ich will endlich Rente.
Ja, ich will in Rente, aber zu welchem Preis? Einige von euch haben mit Susanne darüber gesprochen. Und wir schalten an dieser Stelle wie üblich in den wissenschaftlichen Bereich hinüber, zunächst zu Professor Klaus Rothermund vom Institut für Psychologie an der Universität Jena. Er spricht über das Thema Determinanten der Altersvorsorge über die Lebensspanne. Inhaltlich geht es darum, wie ihr euch schon in jungen Jahren auf das Alter vorbereiten könnt. Und dabei geht es nicht nur um die Finanzen, sondern auch um die Gesundheit. Denn eins ist klar, die meisten von euch werden länger älter sein als alle eure Vorfahren. Gesund und leistungsfähig zu bleiben, wird demnach also immer wichtiger. Rothermund hat am 4. September an der Universität Köln auf einem Fachsymposium dazu gesprochen. Es wurde veranstaltet vom Cologne Center for Ethics, Rights, Economics and Social Sciences, kurz CERES.
Altersvorsorge ist mein Thema und jetzt assoziieren Sie vielleicht als erstes bei Altersvorsorge Riester-Rente. Das ist schon mal nicht schlecht, das ist auch ein Teil der Altersvorsorge, aber das ist natürlich nicht alles. In Wirklichkeit ist Altersvorsorge ein sehr komplexes, vielschichtiges Phänomen. Um Sie ein bisschen vorzubereiten, es geht eigentlich darum, wie bereitet man sich auf alle möglichen Veränderungen vor, die man im Laufe des Älterwerdens erwartet. Ja, wie bereitet man sich darauf vor, welche Art von Vorsorge trifft man, wie setzt man sich damit gedanklich auseinander? Warum ist das ein interessantes Thema, was auch von gesellschaftlichem Interesse ist? Die Antwort hierauf, die kennen Sie alle schon, das ist der demografische Wandel. Was verbirgt sich hinter diesem Stichwort? In den letzten Jahrzehnten ist die Lebenserwartung dramatisch gestiegen Und es sieht so aus, als ob sich dieser Trend auch in Zukunft weiter fortsetzen wird. Wir werden also immer älter. Und jetzt muss man sich klar machen, diese gestiegene Lebenserwartung, diese hinzugewonnenen Jahre werden, so sagen manche vielleicht leider, hinten dran gehängt. Ja. Man bekommt die nicht vorne irgendwo dazu, sondern die kommen alle ans Ende hinten dran. Im Ergebnis führt das dazu, dass vor allen Dingen eine Lebensphase verlängert wird, nämlich die Phase des hohen Alters. Die wird drastisch länger. Nicht jede Lebensphase profitiert in gleicher Weise von dieser erhöhten Lebenserwartung. Ja, wenn wir jetzt irgendwie mit 60, 65 oder 67 in Rente gehen, dann haben wir manchmal noch ein gutes Viertel unseres Lebens vor uns. Das muss irgendwie gestaltet werden. Aus gesellschaftspolitischer Sicht ergibt sich allerdings jetzt hier ein ganz anderes Problem. Diese Verlängerung der Lebenserwartung oder die Verlängerung des hohen Alters zusammen mit chronisch niedrigen Geburtenraten bewirkt praktisch ein Missverhältnis von Beitragszahlern und Leistungsempfängern in den sozialen Sicherungssystemen. Man kann es ganz einfach in Beitragsjahre runterbrechen. Es geht immer weniger rein und es wird immer mehr Jahre werden rausgenommen, sodass zu erwarten oder zu befürchten ist, dass es da über kurz oder lang zu Versorgungsengpässen kommen könnte. Dass mir in der Renten-, in der Krankenversicherung, in der Pflegeversicherung möglicherweise nicht mehr den Standard aufrechterhalten kann, den wir im Moment noch gewohnt sind und den wir im Moment auch noch finanzieren können. Ist also kein Wunder, dass von politischen Entscheidungsträgern erwogen oder vielleicht sogar gefordert wird, die staatliche Fürsorge für den Einzelnen im Alter zu begrenzen oder einzuschränken, weil sie schlichtweg vielleicht irgendwann auch nicht mehr finanzierbar sein wird. Stattdessen wird im Gegenzug der Einzelne wieder verstärkt in die Pflicht genommen. Man fordert von jeder einzelnen Person, rechtzeitig und intensiv selbst Vorsorge zu treffen für sein eigenes Alter, Verantwortung zu übernehmen, damit man dann eben nicht blank steht, wenn man mal älter wird. Das ist eine politisch legitime Forderung, denke ich, eine, mit der wir uns als Gesellschaft sicher auseinandersetzen müssen. Als Politiker hat man aber vielleicht so den Habitus zu denken, ich entscheide und die Leute machen schon. Die müssen ja. Worum man sich bisher vielleicht zu wenig oder fast gar nicht gekümmert hat, ist die Frage, wie kommt denn diese Forderung oder diese Veränderung bei den einzelnen Leuten an? Wie stehen denn die Betroffenen dazu, zu dieser Forderung, jetzt mehr wieder individuell Altersvorsorge betreiben zu müssen? Also wie reagieren die Menschen auf diese Forderung? Was ist in den Köpfen angekommen? Welche Motivationen bilden sich da heraus? Guckt man sich da die Forschungsliteratur zu an, dann findet man herzlich wenig. Es gibt ein paar Studien, wo vielleicht noch finanzielle Vorsorge oder Gesundheitsverhalten ein bisschen in den Blick genommen wird. Aber insbesondere psychologische Faktoren, Motivationen, Einstellungen zur Lebensgestaltung im Alter, das ist ein Feld, da fehlt uns jedweder systematischer Zugriff, noch in der Forschung. Und das ist eine Lücke, die wollten wir gerne füllen mit einem Forschungsverbund zum Thema Altern als Zukunft. Das wird von der Volkswagen-Stiftung großzügig finanziert im Zuge dieses Programms Schlüsselfragen in Wissenschaft und Gesellschaft. Das ist ein interdisziplinäres Projekt. Da arbeiten nicht nur Psychologen drin, da sind auch Soziologen beteiligt und Psychogerontologen. Kern des Projekts sind Themen Einstellung zur Lebensgestaltung im Alter, Altersvorsorge, aber eben auch psychologische Faktoren, die das beeinflussen und gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die dann natürlich auch eine große Rolle dafür spielen. Das Projekt ist international angelegt. Wir haben also Kooperationspartner in USA und in Hongkong, wo auch Daten erhoben werden. Davon kann ich Ihnen heute leider noch nichts erzählen, weil die gerade erst erhoben werden. Aber wir haben mittlerweile schon spannende Daten aus unserer deutschen Stichprobe und da möchte ich Ihnen erste Ergebnisse vorstellen. Altersvorsorge. Die erste Frage, die wir uns in dem Projekt stellen mussten, war, was ist das überhaupt und wie kann man das messen? Dazu haben wir erstmal so eine Pilotstudie durchgeführt und haben jede Menge Leute interviewt und gefragt, welche altersbedingten Veränderungen erwartest du, wie stellst du dich darauf ein, was kannst du da tun? Und eins ist uns von Anfang an klar geworden. Altersvorsorge ist ein multidimensionales Phänomen. Ja. Diese Vorsorge orientiert sich nämlich an spezifischen Funktions- oder Lebensbereichen. Es gibt nicht die Altersvorsorge, sondern man sorgt für ganz bestimmte Probleme und Veränderungen vor. Natürlich gehört dazu Vorsorge für oder Verhinderung von gesundheitlichen Problemen. Klar, das steht im Kern. Aber eine Frage ist auch Vorsorge für Beruf und Arbeit. Wie kann ich sicherstellen, dass ich möglichst lange noch den Anforderungen gewachsen bin, die im Beruf auf mich zukommen? Vielleicht ist auch eine interessante Frage, wenn mal die Altersgrenzen tatsächlich lockerer gemacht werden, wie kann ich mich denn dann darauf vorbereiten, dass ich auch im hohen Alter wirklich noch am Markt konkurrenzfähig bin? Freizeit ist ein ganz wichtiges Thema der Altersvorsorge, weil man weiß, im Alter werde ich mehr Freizeit haben, die muss gestaltet werden. Welche Aktivitäten sind denn geeignet für Freizeitbeschäftigungen, die irgendwie sinnvoll sind, die ich auch im Alter noch mit Vergnügen mache? Wie kann ich mich da jetzt vielleicht schon darauf vorbereiten, dass ich das im Alter dann auch gut erledigen kann? Ein anderes Thema ist der Umgang mit Notsituationen, Ausnahmesituationen. Patientenverfügung ist ein Thema. Wann muss ich mein Testament machen? Das kommt natürlich auf jeden irgendwann mal zu. Wie möchte ich im Alter wohnen? Wo möchte ich wohnen? Wie soll da die Infrastruktur sein? Dann möchte ich vielleicht in der Nähe meiner Familie sein. Altersgerechtes Wohnen ist ein interessantes Thema. Man möchte körperlich und geistig fit bleiben. Wie sehe ich aus? Die Frage stellt sich auch ab 50 irgendwann. Und natürlich, habe ich genug Geld für mein Leben im Alter? Uns ist klar geworden, wenn wir Altersvorsorge messen wollen, erheben wollen, dann müssen wir das bereichsspezifisch tun. Also wir haben insgesamt 9 Lebensbereiche, wo wir Altersvorsorge erheben. Und das sieht so aus, dass man zu jedem Bereich 3 Fragen stellt. Inwieweit sorge ich für diesen Bereich vor durch verschiedene Aktivitäten? Inwieweit setze ich mich gedanklich mit dem Thema auseinander? Und inwieweit informiere ich mich über das Thema und tausche mich mit anderen darüber aus? Jetzt kann man praktisch für jeden dieser 9 Bereiche das Ausmaß der Vorsorge quantifizieren, kann eine Zahl draus machen. Gucken wir uns mal an, was dabei rauskommt. Wir haben das Alter der Personen, das Ausmaß der Vorsorge. Gucken wir uns erstmal die jüngeren Leute an in der Stichprobe. Dann sieht man hier grob 2 solche Cluster der Vorsorge. Das hier sind die Standardformen der Vorsorge. Da geht es um Geld, um Fitness und um Gesundheit. Das haben auch schon die Jüngeren mitbekommen, dass man sich da rechtzeitig drum kümmern muss. Das machen die relativ intensiv. Der Rest ist noch relativ niedrig ausgeprägt. Je weiter man dann aber über die Lebensspanne fortschreitet, dann differenziert sich die Vorsorge in diesen Bereichen ganz interessant aus. Der Bereich Gesundheit, der bleibt ein Favorit, der nimmt beständig zu und der ist auch am Schluss das intensivste in der Vorsorge. Die Fitness bleibt auf ähnlich hohem Niveau, ist der einzige Bereich, der sogar einmal über der Gesundheit liegt. Aber im höchsten Lebensalter sinkt dann die Fitness zugunsten der Gesundheit und entsprechender Vorsorge wieder ab. Der größte Gewinner über die Lebensspanne ist die Vorsorge für Not- und Ausnahmesituationen. Und der größte Verlierer ist die Vorsorge für Beruf und Karriere. Das ist in Deutschland vielleicht kein Wunder, weil wir sehr starre Altersgrenzen haben. Um ab einem Alter von 55 oder 60 macht es einfach keinen Sinn mehr, in berufliche Karriere weiter zu investieren, weil man gar keine Möglichkeit mehr hat, das noch irgendwie einsetzen zu können. Gut, das war ein erster Eindruck, hinreichend komplex. Für den Fortgang des Vortrags möchte ich die Sache ein bisschen vereinfachen und diese verschiedenen Vorsorgeformen zu 2 Gruppen zusammenfassen. Und zwar haben wir mal einen Sprung nach vorne gemacht und gesagt, wir unterscheiden zwischen einer Vorsorge für das sogenannte dritte Lebensalter. Das ist die Phase des Alters, wo man noch aktiv ist, wo man sich engagiert, wo man vielleicht auch das Leben genießen möchte, wo man also eine positive Gestaltung des Alters anstrebt. Das ist insbesondere Vorsorge in diesen Bereichen Freizeit, Freunde, Sozialkontakte, Beruf ist natürlich auch eine aktive Gestaltung, Fitness und Aussehen. Die anderen Bereiche decken schwerpunktmäßig eine Vorsorge für das vierte Lebensalter ab. Da geht es also darum, versorgt zu sein, um mit den Problemen, Schwierigkeiten, Notsituationen irgendwie auskommen zu können. Was da auch ein Anliegen ist, was dahinter steht, ist, man möchte niemandem zur Last fallen. Man möchte selbst irgendwie abgesichert sein, damit man nicht auf andere angewiesen ist. In einer Situation, wo man vielleicht abhängig wird, wo man unselbstständig wird, wo man der Pflege bedarf. Wenn wir diese beiden Formen uns mal angucken, wird es etwas übersichtlicher. Dann sieht man 1. Die Vorsorge für dieses vierte Alter liegt generell über der Vorsorge für das dritte Alter, von der Intensität her. Das scheint im Moment noch die naheliegende Form der Altersvorsorge zu sein. Das machen alle und die machen es relativ viel. Und diese Vorsorge nimmt linear zu über das gesamte Leben. Da ist kein Ende abzusehen. Je älter man wird, desto mehr wird das zum Thema, desto mehr macht man da auch. Diese Vorsorge für diesen aktiven Teil, für das dritte Lebensalter, die steigt auch an, aber die erreicht hier irgendwo im Alter 60, 65, erreicht die ihr Maximum und bleibt dann auf relativ hohem Niveau, aber wächst nicht weiter. Ein Punkt ist vielleicht noch interessant. Wir haben das als Längsschnittstudie aufgezogen. Das heißt, dieselben Personen wurden im Abstand von 5 Jahren zweimal befragt und geben an, wie sich die Intensität der Vorsorge über dieses 5-Jahres-Intervall von 2009 bis 2014 verändert hat. Und man sieht fast generell Zunahmen. Interessant ist, das lässt sich nicht allein mit dem Alter erklären. Manchmal ist die Zunahme über das 5-Jahres-Intervall stärker ausgeprägt als der Unterschied zwischen den Altersgruppen. Was bedeutet das inhaltlich? Das heißt, dass in den letzten 5 Jahren das Thema Altersvorsorge an Bedeutung generell gewonnen hat, unabhängig vom Alter der Personen. Ja? Also in Deutschland ist Altersvorsorge durchaus ein Stück weit mehr ins Bewusstsein gerückt. Die Leute in allen Altersgruppen machen mehr Altersvorsorge. Insbesondere betrifft das diese Vorsorge für das vierte Lebensalter. Aber auch hier im Bereich 50 in etwa ist die Vorsorge fürs dritte Lebensalter auch in ihrer Relevanz gestiegen. Ja, fassen wir die Ergebnisse als Zwischenfazit kurz zusammen. Zunächst mal Vorbereitung auf hohes Lebensalter, Vorsorge für hohes Lebensalter ist ein Thema, was uns alle irgendwo beschäftigt. Die Vorsorge für das vierte, abhängige oder unselbstständige Lebensalter ist noch intensiver als die für das aktive. Obwohl wir auch hier in manchen Bereichen sehr intensive Vorsorge finden. Wir sehen eine Zunahme über die Lebensspanne in beiden Formen der Vorsorge. Und wir sehen, dass das Niveau der Vorsorge insgesamt zugenommen hat. Bisher waren das alles allgemeine Trends, die ich Ihnen vorgestellt habe. Der zweite Teil des Vortrags beschäftigt sich mit interindividuellen Unterschieden. Nicht jeder von uns sorgt in gleichem Maße für sein Alter vor. Sogar Personen ein und derselben Altersgruppe unterscheiden sich sehr, sehr stark im Niveau ihrer Altersvorsorge. Und jetzt stellen wir uns die Frage, von welchen Faktoren mag das abhängen? Und da betrachten wir verschiedene Gruppen von Prädiktoren oder Determinanten. Das sind einmal strukturelle individuelle Faktoren wie etwa Alter, Geschlecht, Nettoeinkommen. Wir schauen aber auch mal gesellschaftliche Rahmenbedingungen an. Wie schätzen die Leute die Möglichkeiten ein, zum Beispiel am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, Partizipationsmöglichkeiten für ältere Menschen? Wie ist die Gesundheitsversorgung für ältere Menschen? Wie wird die eingeschätzt? Welche Altersstereotype oder Altersbilder habe ich? Und zum Schluss gucken wir uns mal die individuelle Konstruktion an, die daraus erwächst. Welche Einstellungen habe ich als Einzelperson überhaupt zu meinem Leben im Alter? Freue ich mich darauf? Sehe ich das als Bedrohung an? Habe ich da konkrete Pläne und Ziele? Oder ist das eine Phase des Lebens, wo ich am liebsten gar nicht drüber nachdenken möchte? Wir gucken uns diese Einflussfaktoren, soll ich noch sagen, getrennt für drittes und viertes Lebensalter an. Und dann sehen wir zunächst mal bei den individuellen Determinanten Folgendes. Das wissen wir schon, dass das Alter eine wesentliche Determinante der Vorsorge ist. Je älter man wird, desto mehr sorgt man vor. Und diese Altersabhängigkeit ist deutlich stärker für die Vorsorge im vierten Alter als für die Vorsorge im dritten Alter. Frauen geben generell ein höheres Niveau an Vorsorge an als Männer. Und das Haushaltsnetto spielt auch eine gewisse Rolle, allerdings nur für die Vorsorge bezüglich des vierten Lebensalters. Auf diese aktive Gestaltung finden wir keinen Effekt, der über Alter oder Geschlecht hinausgehen würde. Jetzt kommen die interessanten gesellschaftlichen Faktoren. Gucken wir uns vielleicht mal zunächst diese Variable an. Wie schätzt die Person die gesundheitliche Versorgungssituation im Alter ein? Und da findet man in den Medien ja doch ein bisschen Panikmache, dass man sagt, also verlasst euch bloß nicht darauf, in Zukunft müsst ihr damit rechnen, dass diese Form der Versorgung eingeschränkt oder begrenzt wird. Wenn eine Person glaubt, dass die gesundheitliche Versorgung im Alter schlecht ist, dann sorgt sie mehr vor. Das scheint zu wirken. Ein bisschen Angst machen ist ein politisch probates Mittel, um die Leute zur Vorsorge zu überreden. Ja, also das scheint zu funktionieren. Dieser negative Pfad hier sowohl bei der Vorsorge im vierten als auch bei der Vorsorge im dritten Alter besagt, wenn ich Angst habe, dass da keine gute Versorgung im Alter stattfinden wird, dann sorge ich persönlich mehr vor. Das ist so eine Kompensationsbeziehung. Bei den anderen beiden Variablen finden wir aber positive Effekte. Das heißt, wenn ich die Situation älterer Menschen in der Gesellschaft positiv einschätze, weil ich sage, denen wird Wertschätzung und Anerkennung entgegengebracht. Und es gibt auch Möglichkeiten der sinnvollen Teilhabe am Leben, auch im Alter, dann führt das dazu, dass ich mehr vorsorge. Insbesondere aber nur für dieses dritte Lebensalter. Das heißt, wenn ich diese Phase als eine lebenswerte Phase einschätze, wo ich auch Möglichkeiten habe, mich zu beteiligen, wo ich nicht aufs alten Gleis abgeschoben werde, dann ist das eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass ich mich selbst engagiere und dass ich auch das Heft in die Hand nehme und Vorsorge treffe. Das Gleiche gilt für Altersbilder. Personen, die negative Altersstereotype haben, sorgen weniger vor als Personen mit positiven Altersbildern. Das ist, wie offen und konkret schätze ich meine Zukunft im Alter ein? Habe ich da konkrete Ziele und Pläne, die ich verwirklichen möchte? Sehe ich da sinnstiftende Tätigkeiten für mich? Das zweite ist die Einstellung zur Lebensgestaltung im Alter. Wenn ich die Vorstellung habe, da möchte ich auch noch eine sinnvolle Aufgabe haben, da möchte ich was weitergeben, da möchte ich nach wie vor engagiert sein, dann betrifft das sehr positiv die Vorsorge für das dritte Alter. Die Effekte sind deutlich schwächer für die Vorsorge im vierten Alter. Und wir sehen, wenn wir diese Variablen mit reinnehmen, verschwinden die Effekte von diesen gesellschaftlichen Faktoren. Das werden Sie jetzt nicht mehr verstehen, aber glauben Sie mir, was das bedeutet ist. Dieser Effekt von den Altersbildern und von der Teilhabe ist vermittelt über solche motivationalen Einstellungen zur Lebensgestaltung im Alter. Jemand, der ein positives Altersbild hat, der hat auch konkrete Pläne, der möchte sich engagieren, dem ist es ein Anliegen, im Alter aktiv zu sein und deswegen sorgen diese Personen mehr vor. So, die Ergebnisse fasse ich auch noch kurz zusammen und dann bin ich ganz gut in der Zeit. Also wir können für die Vorsorge im vierten Lebensalter Folgendes festhalten. Das ist eine sehr wichtige Form der Altersvorsorge, die hat aber etwas sehr Universelles oder Normatives. Jeder macht das. Schon im jüngeren Alter hat jeder das auf dem Schirm. Und es gibt wenig interindividuelle Unterschiede. Jeder tut, was er kann. Je älter er wird, umso mehr. Viel interessanter, vielleicht auch politisch oder gesellschaftspolitisch interessanter, ist die Vorsorge für das dritte Lebensalter. Denn da gibt es große interindividuelle Unterschiede. Wir sehen gesellschaftliche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Positive Altersbilder wirken sich günstig aus auf die Vorsorge. Und auch Partizipationsmöglichkeiten. Wenn man die sieht, dann ist man auch bereit und motiviert, vorzusorgen. Dann gibt es natürlich auch diese Angstkomponente. Wer Angst hat, dass die gesundheitliche Versorgung schlecht sein könnte, der versucht auch gegenzusteuern, der sorgt auch mehr vor. Und das Ganze ist vermittelt darüber, welche konkreten Einstellungen und Ziele haben die Leute für ihr eigenes Alter. Nur wenn man das Alter als eine Lebensphase begreift, die man gestalten kann und möchte, und nicht irgendwas, wo man nur Angst vorhaben muss, dann ist man auch motiviert und bereit, Altersvorsorge zu betreiben. Den Vortrag kann ich in drei kurzen Statements zusammenfassen. Erstens, was wir uns merken müssen, Altersvorsorge betrifft nicht nur Geld und Gesundheit. Nach den Interviews, aber auch nach den Fragebogenergebnissen zeigt sich, Altersvorsorge ist ein sehr komplexes Phänomen, bezieht sich auf die unterschiedlichsten Lebensbereiche. Jedwede altersbedingte Veränderung kann mit einer entsprechenden Vorbereitung, kann da zur Vorsorge führen. Zweitens, negative Altersbilder und mangelnde Partizipationsmöglichkeiten verhindern Altersvorsorge. Ja. Wenn wir also politisch fordern, dass jeder Einzelne wieder verstärkt Verantwortung übernimmt für das Leben im Alter, dann sind wir auch als Politiker in der Pflicht, die Voraussetzungen dafür herzustellen. Dafür zu sorgen, dass das Alter als eine lebenswerte Phase gestaltet wird, wahrgenommen wird, dass Altersgrenzen abgebaut werden, dass Altersdiskriminierung entgegnet wird, damit auch in den Köpfen der Leute der Eindruck entsteht, diese Phase des Lebens, das ist was, worauf ich mich freuen kann, wo ich Möglichkeiten habe, was Sinnvolles zu tun, wo ich nicht abgeschoben und ausgegrenzt werde. Wenn wir das nicht machen, dann dürfen wir auch nicht fordern, dass sich jeder Einzelne aktiv drum kümmert, weil dann fehlt jede motivationale Grundlage. Das war mein Fazit. Bedanken möchte ich mich bei allen, die in dem Forschungsverbund noch mitgewirkt haben. Natürlich auch bei der Förderung durch die Volkswagen Stiftung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Nach Professor Klaus Rothermund befasst sich nun Stefan Huster mit Altersgrenzen im Recht der Vorsorgesysteme. Solche Altersgrenzen, die er da meint, begleiten uns das gesamte Leben über. Wenn es losgeht mit der Geburt, bekommen wir schon eine Steuer-ID, meist innerhalb 3 Monaten nach der Geburt. Erste Grenze. Dann geht's weiter mit Kita- und Einschulungsgrenzen, mit dem Führerschein und irgendwann auch mit dem Stichtag des Renteneintritts. Stefan Huster ist Professor am Institut für Sozial- und Gesundheitsrecht der Universität Bochum.
Ich möchte anfangen mit dem einzigen Bild meiner Präsentation. Es zeigt eine der bekannten Lebenstreppen, ungefähr aus dem Jahre 1900, den Versuch, das menschliche Leben in bestimmte Stufen einzuteilen. Derartige Darstellungen zeigen meines Erachtens zweierlei. Erstens, Alter, Altersstufen, die Entwicklung des Menschen, des menschlichen Lebens durch verschiedene Altersstufen durch, ist nicht nur eine soziale Konstruktion, das gibt es wirklich. Auch wenn Sie auf den schönen Flyer für die heutige Veranstaltung sehen, das ist offensichtlich so gemeint, da sind alte und jüngere Menschen abgebildet. Das gibt es wirklich und wir würden, glaube ich, ein ganz anderes Selbstverständnis haben von unserem Leben, wenn wir das nicht sozusagen als eine anthropologische Konstante geradezu immer im Hinterkopf hätten. Gleichzeitig zeigen solche Darstellungen aber, dass Alter natürlich etwas auch sozial Konstruiertes ist. Zum Beispiel ist ja hier die Rede davon, dass es um das Stufenalter des Menschen geht. Wenn Sie aber mal genau hingucken, geht es eigentlich nur um das Stufenalter des Mannes. Und es kommen natürlich bestimmte Vorstellungen vom Alter zum Ausdruck, die wir heute vielleicht nicht mehr teilen würden. Jetzt war schon häufiger von der Schwelle von 50 Jahren die Rede. Ich will hoffen, dass mit 50 Jahren nicht tatsächlich schon eine Situation des Stillstands eintritt, wie das dort beschrieben ist. Was bedeuten diese Beobachtungen für das Recht? Erstens, glaube ich, nimmt das Recht in vielerlei Hinsicht einfach diese anthropologische Konstante, dass sich unser Leben durch verschiedene Altersstufen entwickelt, auf. Und wenn Sie in das Recht schauen, dann werden Sie feststellen, dass Anknüpfungen an Lebensalter absolut allgegenwärtig und ubiquitär sind. Alle möglichen Regelungen, ab wann man wählen darf, geschäftsfähig ist, volljährig ist, wann die Schulpflicht beginnt, weil die Schulpflicht endet, viele andere Dinge sind im Recht geregelt durch eine Anknüpfung an das Alter. Und jemand hat sich mal die Mühe gemacht, herauszufinden, dass selbst in dem guten alten bürgerlichen Gesetzbuch sie 17 unterschiedliche Altersstufen finden. Also Altersgrenzen gibt es im Recht überall. Und das spricht übrigens schon eher tendenziell dagegen, dass Altersgrenzen als solche etwas besonders problematisch sind. Sie sind eben ein ganz normales, verbreitetes Regelungsinstrument. Und ich glaube, wie gesagt, das liegt einfach daran, dass das Recht hier einfach auf eine anthropologische Grundbefindlichkeit Bezug nimmt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass auch das Recht neben vielen anderen Dingen unsere Konzeption von diesen einzelnen Altersstufen natürlich prägt. Und die bekannteste, und das ist ja auch schon vielfach diskutiert worden, ist natürlich das mit der Einführung der gesetzlichen Rentenversicherung aus dem sozusagen Kreis, von dem auf dem Bild eben noch die Rede war, dann eben der Rentner geworden ist, nicht? Also da sieht man eben, wie bestimmte soziale Sicherungsformen auch unser Verständnis von Altersstufen prägen. Zweite Beobachtung in dem Zusammenhang. Altersgrenzen sind für das Recht wichtig, weil sie zunächst mal leicht anwendbar sind. Wenn Sie ein funktionierendes Personenstandswesen haben, dann ist das Alter ein wunderbares Kriterium für das Recht, gerade in der Massenverwaltung, mit der wir es ja in den Vorsorgesystemen wie der Rentenversicherung zu tun haben, weil Sie da einfach nur in den Personalausweis schauen müssen. Das ist eine klare Grenze, kaum manipulierbar und deswegen eben als Instrument der rechtlichen Steuerung gut geeignet. Es ist darüber hinaus auch noch in mancherlei Hinsicht eine Grenze, darauf komme ich noch zu sprechen, sage deshalb dazu nichts hier, die besonders egalitär ist. Gleichzeitig erkauft das Recht diesen Vorteil, die Altersgrenzen im Recht erkaufen diesen Vorteil natürlich mit bestimmten Nachteilen, weil sie natürlich in gewisser Weise pauschalierend statistisch sind, nicht? Sie machen sozusagen Aussagen über alle 70-Jährigen, über alle 20- oder 18-Jährigen und das kann im Einzelfall natürlich immer ganz anders sein und Altersgrenzen und überhaupt zeitliche Grenzen im Recht haben in gewisser Weise auch immer etwas Willkürliches. Also denken Sie an Stichtagsregelungen und solche Dinge. Man fragt sich dann natürlich, wenn man diesen Stichtag für eine günstigere Rechtsfolge gerade um einen Tag verfehlt hat, ob das nicht in gewisser Weise sozusagen willkürlich ist. Aber irgendwo muss die Grenze dann eben gesetzt werden. Dritte Beobachtung. Ich glaube, bei der Diskussion über Altersgrenzen versuchen wir im Grunde genommen häufig zwei ganz unterschiedliche Probleme zu lösen. Es geht zum einen um die Frage, wie wir alle, sowohl individuell als auch kollektiv, unser Leben planen. Wie wir uns diese einzelnen Altersstufen, ihr Verhältnis zueinander vorstellen. Das ist prinzipiell erstmal zunächst mal eine Frage der klugen Lebensgestaltung. Dass wir nicht alle Ressourcen am Anfang des Lebens verfeuern, dass wir aber auch nicht sozusagen alles fürs Alter aufsparen, vielleicht für ein Alter, das wir gar nicht mehr erleben. Das ist eine Frage zunächst mal der klugen Lebensplanung, von der, wie gesagt, wir jedes Individuum betroffen ist, aber natürlich auch die Gesellschaft dann insgesamt, soweit es um kollektive Regelung geht. Etwas ganz anderes ist dann die Verteilungsgerechtigkeit zwischen verschiedenen Geburtskohorten. Und das ist die Diskussion, mit der wir uns, glaube ich, im wesentlichen Moment zum Beispiel im Rentenversicherungssystem beschäftigen. Also was ist die Situation meiner Generation, der Babyboomer, Jahrgang 64 war jetzt gerade der geburtenstärkste Jahrgang, werden wir sozusagen übervorteilt, wenn die Rente mit 63 eingeführt wird. Das ist aber keine Frage, ob generell die Rente mit 63 oder mit 67 sinnvoll ist, sondern da geht es ganz maßgeblich um das Verhältnis bestimmter Geburtskohorten. Und Geburtskohorten sind dann einfach unterschiedliche Menschen. Und das ist sozusagen ein echtes interpersonelles Verteilungsproblem und deswegen im engeren Sinne eine Frage tatsächlich der Gerechtigkeit. So viel zu als einführende Bemerkung generell zur Frage Altersgrenzen im Recht. Ich komme damit zu meinem eigentlichen Thema, nämlich der Frage, was kann man jetzt, sollte man aus juristischer Sicht zur Frage sagen, ob Altersgrenzen gerechtfertigt sind oder ob sie ungerechtfertigte Ungleichbehandlung sind, also sind sie diskriminierend oder wie das bekannte Stichwort eben viele schon jetzt eben sagt, handelt es sich um Altersdiskriminierung. Ich möchte zunächst einen Blick werfen auf die europa- und verfassungsrechtlichen Entwicklungen der letzten Jahre und da stellen Sie fest, dass Sie insbesondere im Recht der Europäischen Union eine ganze Reihe von Vorschriften haben, die sich dezidiert gegen Altersdiskriminierung wenden, die also Diskriminierungsverbote enthalten, wo auch das Merkmal Alter, ebenso wie Rasse, Geschlecht und einiges andere, aufgeführt ist. Ich habe Ihnen einige von diesen Normen hier hingeschrieben, insbesondere auch jetzt aus der Grundrechtecharta. Und aus diesem Normenbestand hat bekanntlich der Europäische Gerichtshof vor einigen Jahren abgeleitet, dass das Verbot der Diskriminierung wegen des Alters inzwischen als ein allgemeiner Grundsatz des Gemeinschaftsrechts anzusehen sei. Und inzwischen gibt es also eine ganz reichhaltige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu Altersgrenzen, soweit eben die Europäische Union in den jeweiligen Rechtsbereichen Kompetenzen, Besitz und Regelungen erlassen hat. Im nationalen Verfassungsrecht sieht die Sache anders aus. Das Bundesverfassungsgericht hat sich bisher mit Altersgrenzen nur sehr zurückhaltend beschäftigt, hat sie insbesondere, soweit das relevant war, als Eingriff in die Berufsfreiheit betrachtet, aber ist nicht dazu übergegangen, sie sozusagen als ein besonders verpöntes, schwieriges Merkmal im Rahmen einer Gleichheitsprüfung zu betrachten. Und das ist jetzt eine Position, die in der Diskussion ist, weil es eben von vielen meiner Kolleginnen und Kollegen eben die Forderung gibt, dass das Bundesverfassungsgericht das möglicherweise anders machen und seine gleichheitsrechtlichen Anforderungen an Altersgrenzen verschärfen sollte. Sollten wir das tun? Diese Frage möchte ich jetzt kurz diskutieren, ohne jetzt allzu sehr natürlich in die juristischen Subtilitäten gehen zu können. Das deutsche Grundgesetz enthält eben anders als das europäische Recht kein ausdrückliches Verbot der Altersdiskriminierung. Das heißt, wenn wir einen Grundsatz der Altersdiskriminierung konstruieren wollen, müssten wir begründen, warum die Anknüpfung an das Alter im Rahmen des allgemeinen Gleichheitssatzes eine besonders heikle Anknüpfung ist, die einer besonders scharfen Überprüfung bedarf. In der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts spielt insoweit eine große Rolle für die Festlegung der Schärfe des Prüfungsmaßstabs die Frage, ob ein Merkmal, an das eine Rechtsnorm anknüpft, personenbezogen oder nur sachverhaltsbezogen ist. Und wenn sie personenbezogen ist, ist die Idee, dann muss man eben besonders scharf prüfen. Und es liegt natürlich auf den ersten Blick die Argumentation nahe zu sagen, ja, natürlich ist das Alter ein personenbezogenes Merkmal. Es ist ja eine Eigenschaft der Person, die die Person in der jeweiligen konkreten Situation natürlich auch nicht verändern kann. Ich bin eben in dem und dem Alter. Schaut man aber näher hin, scheint mir das nicht überzeugend zu sein. Die These des Bundesverfassungsgerichts, dass auf den Personenbezug ankommt, liegt ja nicht zuletzt die Vorstellung zugrunde, dass derartige Merkmale mit Personenbezug sich an die klassischen Diskriminierungsmerkmale annähern. Also sowas wie Geschlecht, Rasse, Religion, politische Anschauung, Herkunft, wie wir sie in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes finden. Und wenn Sie unter diesem Aspekt jetzt auf Alter gucken, dann sehen Sie sofort, da gibt es einen eminenten Unterschied. Denn Sie sind eben entweder Frau oder Mann. Sie haben diese oder jene Religion. Sie gehören dieser oder jener Rasse an. Aber beim Alter ist es anders. Alt und jung sind wir alle. Das heißt, wir durchlaufen diese Altersstufen alle. Und deswegen ist Alter in gewisser Weise, vielleicht sogar, darauf komme ich noch zurück, ein besonders egalitäres Kriterium, aber jedenfalls was ganz anderes als die klassischen Diskriminierungsmerkmale. Ich habe in einem Radiobeitrag mal eine Stellungnahme gehört einer Dame von einem Büro gegen Altersdiskriminierung und die hat den schönen Satz gesagt, Altersdiskriminierung ist die Diskriminierung, von der jeder betroffen ist. Da muss man sagen, eine Diskriminierung, diskriminieren heißt ja nichts anderes als unterscheiden, eine Diskriminierung, von der jeder betroffen ist, ist keine Diskriminierung. Und sie hat damit sozusagen unfreiwillig mit dieser etwas paradoxen Formulierung sehr schön auf den Punkt gebracht, warum Alter eben eine ganz andere Eigenschaft hat als die Diskriminierungsmerkmale, mit denen wir uns sonst beschäftigen. Und deswegen würde ich sagen, an der Stelle, wenn ich das so etwas flapsig sagen darf, vielleicht den Ball etwas flacher halten. Altersgrenzen können im Einzelfall natürlich problematisch sein. Das muss man sich dann einfach im Einzelnen angucken. Aber dass Altersgrenzen als solche immer und generell irgendwie ein ähnlich verdächtiges Merkmal sind wie eine Anknüpfung an bestimmte Rassen, an Religion, an Geschlecht, das ist einfach nicht besonders plausibel. Und mit genau den von mir genannten Argumenten hat übrigens zum Beispiel auch der amerikanische Supreme Court es zurückgewiesen, Alter als ein verdächtiges Diskriminierungsmerkmal im Sinne der dortigen Verfassungsordnung zu definieren. Warum, Punkt B, ist das im Recht der Europäischen Union anders? Nun, da kann ich jetzt nur sozusagen eine Einschätzung sozusagen von außen geben, aus der Beobachterperspektive auf das Recht. Ich glaube, dass die Prominenz der Altersdiskriminierung im Recht der Europäischen Union weniger etwas mit dem Ringen um eine sachangemessene Lösung zu tun hat, sondern das scheint mir sozusagen eher ein Bestandteil einer sozusagen relativ aggressiven Grundrechte- und Antidiskriminierungspolitik zu sein, mit der auf der Ebene der EU man versucht zu verdecken, dass man ganz andere Probleme hat. Immerhin ist es ja so, dass dieses Verbot, umfassende Verbot der Altersdiskriminierung im Recht der EU jetzt in der Grundrechtecharta steht und im Primärrecht, obwohl von allen Mitgliedstaaten nur ein einziger Mitgliedstaat ein derartiges umfassendes Verbot in seiner Verfassung hat. Und das ist das Land Finnland. Ein Land, das bisher nicht maßgeblich die europäische Rechtsentwicklung geprägt hat, wenn ich das mal sagen darf. Alle anderen kennen kein derartig umfassendes Verbot der Altersdiskriminierung. Und das zeigt schon, dass an der Stelle wahrscheinlich sozusagen die Gäule politisch etwas durchgegangen sind, aber das nicht wirklich eine sinnvolle Rechtsentwicklung ist. Ich will jetzt sozusagen meiner Skepsis gegenüber einem allgemeinen Verbot der Altersdiskriminierung noch etwas nachhelfen und mich vielleicht endgültig unbeliebt machen, indem ich behaupte, Altersgrenzen sind nicht nur nicht diskriminierend, sondern sie sind häufig sogar besonders egalitär, dem Gedanken der Gerechtigkeit besonders verpflichtet. Eindeutig ist das bei zum Beispiel Altersgrenzen für das Wahlrecht. Es gehört geradezu zum egalitären Gehalt einer Demokratie, dass man alle ab einem bestimmten Alter wählen dürfen. Wenn wir jetzt anfangen würden zu sagen, ach, das ist so eine Altersgrenze, das müssen wir flexibilisieren und jeder muss erst einen Test machen, bevor er wählen darf oder sowas. Man sieht sofort, wie inegalitär, wie ungleich, wie diskriminierend das wird. Hier ist die Altersgrenze, gerade weil sie für alle gilt, offensichtlich eindeutig sozusagen das Gerechte. Ähnlich scheint es mir bei vielen beruflichen Altersgrenzen zu sein. Nehmen Sie die Universität. All die Kollegen, die jetzt bis 70, bis 75 und möglichst noch darüber hinaus an der Universität weiter tätig werden wollen, die haben natürlich irgendwann ihren Posten nur bekommen, weil irgendjemand emeritiert oder pensioniert worden ist mit einem bestimmten Alter. Das heißt, Altersgrenzen haben hier einfach auch die Funktion, und das wird auch vom Europäischen Gerichtshof in seiner Rechtsprechung akzeptiert, haben natürlich die Funktion, Gerechtigkeit zwischen der älteren und der nachwachsenden Generation auf solchen sozusagen Märkten herzustellen. Es ist natürlich so, wenn wir demnächst eben einen Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel haben und es gar keine sozusagen hinreichend nachwachsende Generation mehr gibt, ja, dann werden wir natürlich die Altersgrenzen sozusagen aufheben oder flexibilisieren. Das ist doch klar. Aber man sieht daran, dass es daran hängt, sieht man, dass das keine Frage ist von individuellen Rechten und von Diskriminierung, sondern das sind sozusagen kluge gesellschaftspolitische Entscheidungen, die eher am gesellschaftlichen Bedarf hängen als eben an individuellen Rechten. Und jetzt noch schlimmer. Selbst im Vorsorgesystem der Gesundheit, wo man in Deutschland ja sozusagen über Altersgrenzen in gewisser Weise gar nicht reden darf, ist es, glaube ich, nicht so einfach. Nehmen Sie das Beispiel der Organallokation. Da haben wir einige anerkannte Verteilungskriterien, wie die Kriterien der Erfolgsaussicht und der Dringlichkeit, die stehen sogar im Gesetz. Also, wenn jemand mit einem bestimmten Organ eine höhere, das ist jetzt sehr vereinfacht und so, nicht? Also die Experten müssen das jetzt mal weghören, aber da eine höhere Lebenserwartung hat, dann ist das ein guter Grund, ihm das Organ zu geben. Und genauso Dringlichkeit, wenn jemand auch etwas warten kann, selbst wenn er da mehr von dem Organ profitieren würde, ist das aber ein guter Grund, das einem anderen zu geben, der das Organ eben sofort braucht. Die schwierige Frage ist dann, in welchem Verhältnis diese Kriterien zueinander stehen, weil das natürlich, wie schon das zweite Beispiel zeigt, in unterschiedliche Richtungen weisen kann. Aber jetzt mein eigentlicher Fall, wie ist das mit dem Alter? Nehmen Sie einen 75-Jährigen, der noch 10 Jahre zusätzlich mit dem Organ hätte, und einen 25-Jährigen, der nur 5 Jahre hätte. Von der Erfolgsaussicht ist es völlig klar, sozusagen vom in gewisser Weise biologischen Alter her, müsste das unser A bekommen. Aber sind Sie sich da alle so sicher, dass das wirklich die gerechtere Entscheidung ist? Ist es nicht sozusagen auch ein Kriterium zu sagen, der A hat schon so viel Glück in seinem Leben gehabt, der ist gesund geblieben bis 75, während der arme B, der ist so krank, der ist jetzt 25 und selbst mit dem Organ wird er nur noch die nächsten 5 Jahre erleben. Ist es da nicht sozusagen unter dem Gesichtspunkt einer Priorität für diejenigen, denen es am schlechtesten geht, an der Stelle eine Option zu sagen, der B bekommt das Organ, weil er jünger ist und sein Leben noch nicht gelebt hat? Wenn Sie den Gedanken nicht absurd finden, und wenn Sie sagen, wenn ich 50 Jahre bin und unter den da unten genannten 2 Optionen stehe, dass ich entweder bis zum 75. Lebensjahr auf jeden Fall ein lebensnotwendiges Organ bekomme oder bis zum 75. Lebensjahr nur mit einer 50% Chance, aber dafür auch noch bis zum 100. Lebensjahr darüber hinaus. Wenn ich mich dann für die Option 1 entscheide und sage, mir ist es wichtiger, die normale Lebensspanne zu erreichen, als hier auf Risiko zu spielen, wenn Sie das zugeben, dass das jedenfalls nicht ganz unvernünftig ist, das zu tun, dann spielen Altersgrenzen und Altersstufen an der Stelle als Verteilungskriterium eine Rolle. Und ich sehe nicht, warum das von vornherein unvernünftig sein sollte. Ich sage gar nicht, dass wir das tun sollten. Aber warum es von vornherein sozusagen unfair und möglich, geradezu irgendwie menschenverachtend sein sollte, darüber nachzudenken, das sehe ich überhaupt nicht. Und jetzt ist natürlich immer das Problem bei den Organen, wissen wir, die sind knapp und werden immer knapper. Aber wie ist das jetzt eigentlich bei der normalen medizinischen Versorgung? Die Frage ist jetzt natürlich davon abhängig, müssen wir überhaupt über Leistungsbeschränkungen nachdenken? Und heute ist ja schon mehrfach so implizit behauptet worden, naja, die Mittel wären knapp und demografische Entwicklung und so weiter spricht viel dafür. Wir werden dann wahrscheinlich vor allem über Maßnahmen nachdenken am Lebensende, die einen sehr begrenzten Nutzen haben bei sehr hohen Kosten. Also zum Beispiel solche Dinge wie einige weitere Monate oder ein weiteres Lebensjahr bei sehr schlechter Lebensqualität für 100.000 Euro. Sollten wir da nicht vielleicht auch einen Unterschied machen, in welchem Alter der Betroffene ist? Macht es nicht irgendwie Sinn und entspricht es nicht auch übrigens der Einstellung vielfach auch des medizinischen Personals, an der Stelle den Lebensverlust bei einem 25-Jährigen als dramatischer zu empfinden als bei einem 85-Jährigen. Auch da ist meine Intuition wieder zu sagen, das könnte eine gewisse Rolle spielen. Das wird natürlich nicht das einzige Kriterium sein, es wird nur ganz selten zum Einsatz kommen können und so weiter. Aber dass Alter hier überhaupt irgendwie gar keine Rolle spielen darf, weil es alles altersdiskriminierend ist, leuchtet mir überhaupt nicht ein. Und das sind auch Fragen, die jetzt eben ganz unabhängig sind von demografischer Entwicklung und Problemen der Generation oder wie man eben präziser sagen sollte, der Kohortengerechtigkeit. Über Altersgrenzen, wenn die Mittel knapp sind in der medizinischen Versorgung oder eben bei der Organallokation nachzudenken, ist völlig unabhängig davon, wie der demografische Aufbau von Deutschland ist. Dass wir zu viele Alte haben, ist überhaupt kein Grund, bei den Alten zu sparen. Genauso wenig, wie es ein Grund ist, wenn eine bestimmte Krankheit besonders häufig auftritt, gerade bei der Behandlung dieser Krankheit zu sparen. Warum? Das steht in gar keinem systematischen Zusammenhang. Ich meine, deswegen haben so Leute wie Herr Miesfelder, der immer gesagt haben, ich halte nichts davon, wenn ältere Menschen noch Hüften bekommen, damit ich entlastet werde bei meinen Beiträgen, weil meine Generation ist in einer schwierigen Lage und so. Das ist völliger Unsinn. Darum geht's gar nicht. Sondern es geht allgemein um die Frage, wie stellen wir uns das vor, jeder Einzelne, aber auch wir kollektiv, wie wollen wir die Ressourcen auf unser Leben verteilen? Und da spielen Alterserwägungen offensichtlich eine Rolle. Und wenn sie für uns individuell eine Rolle spielen, dürfen sie, glaube ich, auch kollektiv eine Rolle spielen. Ich komme damit schon zum Fazit. Erstens, Altersgrenzen können im Einzelfall problematisch sein, sie sind es aber nicht per se, mitnichten. Altersgrenzen sind ein ganz vernünftiges Regelungsinstrument in der Rechtsordnung und es ist überhaupt nicht zielführend, sie sozusagen mit dem Stichwort Altersdiskriminierung, Verbot der Altersdiskriminierung unter einen Generalverdacht zu stellen. Das unterscheidet sie von anderen Diskriminierungsmerkmalen, die wir kennen. Die Anknüpfung an Rasse, an Geschlecht, an Herkunft, an Religion ist so gut wie immer falsch. Die Anknüpfung an das Alter ist nur in seltenen Fällen falsch. Das ist eine völlig andere Ausgangsposition. Zweitens, deshalb, das Argument der Altersdiskriminierung setzt, glaube ich, weithin falsch an, weil es eine schwierige gesellschaftliche, demografische Entwicklung und so weiter versucht, mit einem untauglichen Instrument zu lösen. Weil es bei diesen Fragen, wollen wir flexiblere Altersgrenzen haben und all diesen Dingen, geht es eigentlich nicht um Gerechtigkeitsfragen. Es geht nicht um individuelle Rechte, sondern es geht sozusagen um die kluge gesellschaftliche Organisation von gesellschaftlichen Abläufen. Und deswegen sind drittens meines Erachtens eben nicht generalisierende Lösungen in dem Sinne von Altersgrenzen sind immer schlecht, sondern punktuelle, sachbereichsspezifische Lösungen geboten. Vielen Dank.
Wie gerecht ist das deutsche System der Altersvorsorge? Darüber und dass man das auch als junger Mensch nicht so einfach beiseite schieben sollte, haben heute im Hörsaal die Professoren Klaus Rothermund und Stefan Huster gesprochen.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.